Das wäre sicherlich etwas, was mir vorschwebt, dass wir als gesundheitsversorgende Industrie sowas wie eine Leitindustrie in Deutschland, in Europa werden. Wir haben gute Chancen aufgrund einfach einer immer noch relativ guten Gesundheitsversorgung. Die könnte besser sein, aber wir haben noch viele infrastrukturelle Vorteile. Noch, wir haben im Moment noch herausragende Akademie, Forschung, Wissenschaft hier. Wir können das und wir könnten das noch besser. Und das ist das, worauf wir uns auch fokussieren möchten.
Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast mit Frank Ahnefeld.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute mit einem Gast aus Berlin. Und ohne zu viel zu verraten, es wird heute mal wieder politisch. Ich begrüße den Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der pharmazeutischen Industrie, Herrn Dr. Kai Joachimsen. Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie. Danke für die Einladung.
Schön, dass Sie unser Gast sind. Bevor wir in die Untiefen und den Dschungel der Bundes- und der Gesundheitspolitik einsteigen, möchten wir Sie aber gerne etwas persönlich näher kennenlernen. Sie sind Jahrgang 66, Sie sind promovierter Arzt und sind seit Januar 2019, wenn ich richtig informiert bin, Hauptgeschäftsführer dieses wichtigen Verbandes mit Sitz in Berlin. Und in Brüssel.
Die Recherche war erfolgreich, genau.
So, wir haben unsere kleine Schnellfragerunde wie immer und ich freue mich schon auf Ihre spontanen Antworten. Mein größtes Laster ist...
Da werden Sie jetzt die klassischen Dinge von mir hören wollen, wie guter Wein, fantastisches Essen, all diese Dinge. Das werde ich Ihnen jetzt so nicht sagen. Ich genieße das alles, ich mag das alles sehr. Aber ich kann auch ganz wunderbar ohne all das leben. Wahrscheinlich ist mein größtes Laster mein Interesse an alten Autos, glaube ich. Mich interessieren sie immer dann, wenn sie kaputt sind.
Können Sie auch reparieren?
Weniger als ich möchte, aber ein bisschen schon, ja.
Okay. Darauf reagiere ich allergisch.
Das wird eine lange Antwort, glaube ich. Also, allergischer Schock wahrscheinlich nach der Antwort. Ich hasse zu viel sinnlose Bürokratie, in Formularen zu ertrinken, die dann idealerweise auch noch nicht mal digitalisiert sind. Ich werde allergisch bei nicht eingehaltenen Abmachungen. Ich werde allergisch auf lethargische, unmotivierte Menschen oder gedankenloses oder rücksichtsloses Handeln und Verhalten. Ich mag nicht Passivität oder Selbstzufriedenheit, finde ich ganz schlimm. Und ja, in einem eigentlich so hochentwickelten Land wie Deutschland, als oft Betroffener werde ich auch allergisch, wenn die Züge wieder mal nicht fahren oder Brücken einstürzen.
Das ist eine ganze Latte, die Sie da genannt haben. Das kann niemand so gut wie ich.
Also es gibt mit Sicherheit für alles, was ich kann, jemanden, der oder die darin viel, viel besser ist. Und ich finde das auch immer spannend, Menschen zu treffen, die ganz besondere Qualitäten haben. Und ich lerne gern daran und orientiere mich gerne daran. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch eine der Benefits meines Jobs, dass ich auf so viele begabte und talentierte Menschen treffe. Es gibt für alles, was ich kann, viele, viele Menschen, die das besser können.
Richtig gut entspanne ich, wenn...
Bei guter Musik, im Kreise meiner Familie, beim Sport. Das allerdings viel zu selten.
Was für Sport?
Laufen, Skifahren im Winter, Fußball früher, Tennis gelegentlich, aber viel zu selten. Mehr passiv.
Wenn ich nicht Arzt oder Hauptgeschäftsführer des BPI wäre, wäre ich...
Hauptgeschäftsführer des BPI oder Arzt? Also ich bin beides super gerne. Falls nicht, würde ich mich möglicherweise mit Architektur beschäftigen oder, naja, das hat mir eben schon, die alten Autos reparieren. Als Kind wollte ich Hubschrauberpilot werden.
Gar nicht witzig, finde ich.
Schlechte Witze. Auf Kosten anderer vor allen Dingen.
In meinem Jugendzimmer hing ein Poster von...
Oh, da hingen sehr, sehr viele Poster. Man musste das nie tapezieren, man konnte das nicht tapezieren. Ich erinnere mich an Poster von den Beatles, ich glaube die Rubettes waren da sogar. Definitiv war da die Bundesliga-Stecktabelle aus dem Kicker-Sonderheft und natürlich ein Mannschaftsfoto des FC Bayern.
Sie sind FC Bayern-Fan?
Wolfgang Niedecken hat mal gesagt, den Fußballverein sucht man sich nicht aus, der kommt überein. Zwei Dinge, gegen die man sich im Leben nicht wehren kann, sind die Wahl der Eltern und die Wahl des Fußballvereins. Das wird woanders entschieden. Aber ja,
Ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis. Ich bin auch Bayern München Fan. Das liegt daran, dass ich groß geworden bin neben der Metzgerei der Hoeneß Eltern.
Oh.
Da haben wir immer unser Fleisch gekauft und wenn dann die großen Autos vor der Tür standen, wussten wir, dass Uli oder Dieter Hoeneß da sind. Dann haben wir geklingelt und mit denen ein bisschen gekickt auf der Straße und auf der Wiese.
Und dann haben die Sie ja bestimmt entdeckt, aber warum sind Sie dann nicht auf diesem Pfad weitergelaufen?
Ja, ich war kein guter Fußballer. Aber ich habe gern gekickt mit denen. Nur so am Rande.
Toll, super.
Diese Persönlichkeit bewundere ich.
Ah, da gibt es einige. Also ich bewundere sehr und bewunderte Mark Twain. Ich finde Kurt Tucholsky, je länger er verstorben ist, umso relevanter wird er. Ich bin aber auch beeindruckt von Persönlichkeiten wie Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, also generell Persönlichkeiten, die ja intelligent sind, gleichzeitig zurückhaltend, bescheiden und die sich für eine große Sache einsetzen und sich dabei selbst nicht in den Mittelpunkt stellen.
Auf meiner Playlist ganz oben steht.
Ich mag Jazz, Billie Holiday beispielsweise. Ich mag sehr gern Soul, Frankie Beverly, Frank Ocean, Ray höre ich ganz viel, Sade. Und da wir ungefähr einen Jahrgang haben, haben wir ja schon festgestellt, ich bin älter, ist da auch ein bisschen Eric Clapton und Neil Young natürlich noch dabei, Dire Straits.
Schön. Wenn ich ein Superheld wäre, wäre ich?
Wenn ich ein Superheld wäre oder könnte? Ich weiß es gar nicht. Was wäre ich denn? Also was mich ganz besonders beeindruckt, sind beispielsweise Kinderonkologen, die sich dafür einsetzen, dass das Thema bei Kindern oft und immer besser ein kleineres Thema wird. Davon meinen tiefsten Respekt. Ich habe eine Kinderonkologin in meinem Freundeskreis und ich glaube, es gibt keinen sinnvolleren Job als den.
Der Titel meiner Autobiografie würde lauten...
Also die Autobiografie wäre, stand jetzt wahrscheinlich sehr, sehr kurz, weil ich einfach gar nicht wüsste, wann ich die schreiben sollte. Der Titel. Kierkegaard, der dänische Philosoph, hat mal einen schönen Satz formuliert, der sagt, leben muss man vorwärts, aber verstehen tut man es nur rückwärts. Und ich glaube, das passt einigermaßen auf mein Leben. Vielleicht wäre es das.
Sehr schön. Meiner Meinung nach völlig überbewertet ist...
Der vermeintliche Mehrwert, den so einige Behörden oder auch einige Regulierungen zu haben, glauben, ich glaube, sehr stark überbewertet ist sehr viel Materielles, den man so in seinem Leben hinterher hechelt. Der Nutzen von Fahrradschlössern ist wahrscheinlich auch völlig überbewertet. Irgendwie meistens helfen die nämlich nicht ultimativ. Ja, da gibt es eine längere Liste wahrscheinlich.
Ich sehe, Sie sind ein gebranntes Kind in Berlin. Da werden die Fahrräder sehr, sehr schnell geklaut. Ich kenne das.
Ich habe aufgegeben inzwischen. Ja, ich gehe wieder.
Ich habe schon 3 Fahrräder in Berlin verloren. Mein Lieblingsort ist?
Der Ort, wo meine Familie ist.
Und der ist?
Es gibt so viele schöne Orte. Wir reisen gerne, wir reisen viel. Da kann ich mich gar nicht auf einen Ort festlegen.
Aber Sie sind kein Berliner.
Ich bin kein Berliner. Unser Wohnsitz, unser Hauptwohnsitz ist in München. Ich bin aber auch kein Münchner. Ich komme ursprünglich, und dafür kennen wir uns wahrscheinlich noch nicht lange genug, um das zu verraten, aus der Stadt des Westfälischen Friedens. Da würden jetzt 2 den Finger heben. Es ist die niedersächsische Osnabrück.
Osnabrück, ja.
VfL Osnabrück-Poster hing da selbstverständlich auch früher.
Ja. Mein Lieblingspodcast ist...
Also mit Abstand Engelhardt ohne Risiken und Nebenwirkungen.
Da freuen wir uns.
Ja, keine Frage. Dann mag ich sehr auch Mehr Einsatzwagen. Das ist der Podcast, den die Healthcare Futurists, Tobias Gantner und wir, BPI, zusammen produzieren. Kann ich sehr empfehlen, sehr spannend. Und beim Sport und beim Bügeln höre ich zum Beispiel ganz gerne auch The Pioneer.
Jetzt machen Sie mich neu. Sie bügeln selbst?
Ja, oft. Ich habe das irgendwann für mich als unabwendbares Übel erkannt und meine Frau hat auch einen anstrengenden Job und Kinder und habe dann irgendwann mal das selber versucht, für mich schön zu reden und habe dann wirklich sowas wie fast einen meditativen Ansatz beim Bügeln entdeckt. Und ich bin auch schnell, 4 Minuten für ein Hemd.
Da sind Sie eine besondere Spezie, die bügelt. Herzlichen Glückwunsch.
Aussterbend wahrscheinlich, aber...
So, jetzt haben wir ja schon einiges über Sie erfahren, einiges sehr Interessantes. Sie sind promovierter Mediziner und jetzt sind Sie seit vielen Jahren Chefinteressensvertreter der pharmazeutischen Industrie in Berlin und in Brüssel. Wie kommt man vom Mediziner zum Lobbyisten? Und ich meine Lobbyist sehr positiv.
Danke. Ich finde das tatsächlich auch eine positive Bezeichnung dessen, was wir tun. Unsere Aufgabe besteht ja unter anderem darin, verstehen zu helfen, zu erklären, zu übersetzen, das, was die Industrie, nicht nur unsere, andere Industrien auch, bewegt, die Faktoren, die man braucht, um hier in Deutschland Halbleiter produzieren zu können oder auch Medikamente, völlig verrückt. Und ich glaube, es ist ein Auftrag auch der Industrie, diese Interessen klar zu artikulieren, zu formulieren, vernünftige Forderungen aufzustellen und der Politik dabei zu helfen, sie zu unterstützen, richtige Entscheidungen zu treffen. Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auf Augenhöhe miteinander in Diskurs und Austausch ist, Vertrauen aufbaut und damit wirklich vermeidet, dass falsche Regulierungen kommen. Das gelingt nicht immer, das wissen wir auch. Aber gerade ein hochkomplexes Betätigungsfeld wie die pharmazeutische Industrie ist erklärungsbedürftig, ist schwierig und die meisten unserer Politiker haben einfach natürlich auch eine andere Sozialisierung, eine andere Ausbildung, eine andere Prägung. Wenige kenne ich überhaupt, die jemals in der pharmazeutischen Industrie gearbeitet haben und das ist natürlich genau deshalb so wichtig, dass wir da einfach in Dialog treten können und erklären können, was unsere Themen sind. Warum es schwierig ist, wenn wir seit 2009 keine Preise erhöhen können. Was das mit der Industrie macht.
Wir kennen uns ja aus verschiedenen Begegnungen. Ich weiß, Sie sind ein Lobbyist mit großer Begeisterung und mit viel Einsatz. Berlin ist ja auch kein leichtes Pflaster. Sie müssen gegenüber der Politik die Interessen vertreten. Wir haben einen riesen Bundestag, wir haben große Behörden, große Ministerien. Wie sieht so ein Tag als Hauptgeschäftsführer aus? Was sind Ihre Anliegen vor allem jetzt in der aktuellen Politik?
Ja, mein Alltag ist erschreckend unaufregend, möchte ich sagen. Also zunächst mal ist ja auch meine Aufgabe, den BPI unternehmerisch und organisatorisch zu leiten. Auch wir sind ja ein kleines Unternehmen, ein kleiner Geschäftsbetrieb, der gut aufgestellt sein muss. Da haben Sie all die Themen, die Sie in Unternehmen auch genauso haben. Also in einem schlecht aufgestellten, schlecht organisierten Verband mit nicht top handverlesenen Mitarbeitenden. Mit so einem Verband würden sie auch nicht viel erreichen können. Und das ist natürlich zunächst mal die Aufgabe, die ich habe. So, die Frage habe ich ja eben nicht beantwortet, kam ich ja dann auch an diesen Job. Ich habe selber als damals Geschäftsführer eines unserer Mitgliedsunternehmens mich immer sehr für den Verband engagiert. Ich war stellvertretender Landesvorsitzender im Norden und fand es immer extrem wichtig, dass wir für unsere Mission, für unseren Auftrag, Medikamente zu erforschen, zu produzieren, zu vertreiben, zu den Patientinnen und Patienten zu bringen, dass wir da Rahmenbedingungen vorfinden, mit denen wir dann auch arbeiten können. Das hat mich immer sehr motiviert und irgendwie ist das dann auch wohl der Impuls gewesen, weshalb mich ja tatsächlich mein Vorgänger dann mal angesprochen hat, ob ich mir vorstellen könnte, auch quasi auf die andere Seite zu wechseln. Darüber hatte ich nie nachgedacht, aber ich fand das dann nur konsequent, das zu machen. Die Frage war, wie sieht mein Tag aus? Ja, ganz viel des Üblichen, was Sie auch in Ihren Unternehmen erleben, also von Personalgesprächen über strategischer Planung, Finanzplanung, all diese Dinge. Wir fragen uns jeden Tag, ich komme gerade aus so einem Meeting, wie wir uns intern noch besser, schneller, effizienter aufstellen können. Und dann ist es natürlich enorm wichtig, dass wir mit den politischen Entscheidern sprechen, dass wir auch Schulterschluss suchen mit beispielsweise anderen Verbänden. Heute Morgen begann mein Tag beispielsweise bei einem Meeting mit einem anderen großen befreundeten Verband, wo wir über Standortfaktoren gesprochen haben, darüber, wie wir jetzt uns auch auf die bevorstehenden Bundestagswahlen, ob sie nun sehr kurzfristig kommen oder dann im September nächsten Jahres, vorbereiten, was wir tun müssen jetzt schon, damit unsere Positionen solide sind, gut begründet sind, überzeugend sind, wie wir uns auch abstimmen darauf, dass wir wirklich die richtigen Fragen stellen und die richtigen Themen adressieren. Also da passiert viel Und dann ist natürlich Berlin deshalb als Standort so besonders wichtig, weil hier auf Bundesebene die Entscheidungen stattfinden. Und meine Tage sind sehr, sehr, sehr lang. Der Alltag sieht zumindest in den Wochen, wo Sitzungen stattfinden, das ist ja im Schnitt so jede zweite Kalenderwoche in Berlin, finden all diese ganzen Veranstaltungen statt. Wir haben tagsüber oft Anhörungen, Gesetzesanhörungen. Das ist für uns immer sehr, sehr aufwendig, weil wir meist nur wenige Stunden, maximal wenige Tage vorher dann Einladung bekommen und dann zu Referentenentwürfen sofort qualifiziert und differenziert und detailliert Antwort geben müssen. Das schaffen sie nur, wenn sie ständig die sozusagen Uhren auf den Gleisen haben und ständig am Puls der Zeit auch sind. Da müssen wir agil sein und auf den Abendveranstaltungen, wie gesagt, versuchen wir dann eben wichtige Gespräche zu führen, die man auch tagsüber vielleicht manchmal einfach zeitlich nicht mehr unterbekommt. So ist so ein Tag immer abwechslungsreich. Ich bin jetzt ungefähr 6 Jahre beim BP. Ich habe wahrscheinlich noch kaum einen Tag so genau erlebt, wie ich ihn mir am Vorabend oder am Morgen überlegt habe. Es gibt immer Überraschungen, es gibt immer etwas Unverhofftes. Es macht halt unglaublich viel Spaß. Besonders viel Spaß macht es für mich auch als früherer auch Unternehmer und Geschäftsführer, und ich habe eben diese gesamte Pharmaindustrie auch kennengelernt. Nicht die gesamte Pharmaindustrie, aber so fast alle Positionen, die man da haben kann, hatte ich. Von Vertrieb über Marketing, Medizin. Ich war in weltumspannenden Konzernen, national, regional, global, in den USA, in China tätig. Ich habe ein mittelständisches Unternehmen geleitet, und das ist genau die Nahrung, die ich brauche, um den Job gut zu machen. Mir ist wichtig, dass ich viel Zeit mit unseren Unternehmen verbringe, dass ich verstehe, was sind deren Themen, dass ich ungefähr antizipieren kann, für welche Amnok-Themen müssen wir uns jetzt schon engagieren, was können wir vorbereiten, wie können wir da schon Gespräche initiieren oder Themen antizipieren. Wir verstehen uns als BPI ja auch bei weitem nicht nur als politischer Verband. Also das können wir, daher kommen wir, das machen wir, aber wir sind auch irgendwie sowas wie eine operative Verlängerung der Werkbank der Unternehmen. Und das alles zusammen gestaltet den Tag und macht das bunt. Und ich würde leiden, würde ich nicht so viel arbeiten dürfen, weil es einfach unfassbar wertvoll ist, wie ich finde, erfüllend und wichtig.
Sie haben gerade die Standortfaktoren angesprochen. Die Chemie und die Pharmaindustrie sind ja eine Schlüsselindustrie in Deutschland. Zurzeit hört man von anderen Schlüsselindustrien eigentlich nur Hiobsbotschaften. Wie sehen Sie die Zukunft des Pharma-Standorts Deutschland?
Die Zukunft des Pharma-Standorts Deutschlands kann sehr gut sein, wenn wir jetzt die richtigen Weichenstellungen treffen. Sie erinnern sich, wir hatten ja Mitte Mai unsere Hauptversammlung, und Professor Lauterbach, unser Gesundheitsminister, war ja genauso da wie Herr Habeck, und es war für uns natürlich ein großer Erfolg, einfach mit die Top-Entscheider in Deutschland dabei zu haben. Herr Merz war auch da. Und Lauterbach hat uns ja prophezeit, dass für die pharmazeutische Industrie noch, ich glaube, er hat sogar gesagt, goldene Zeiten anbrechen. Da haben wir natürlich so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen. Aber was ich sagen möchte, ist, dass, glaube ich, inzwischen verstanden wird in der Politik, auch in höchster Ebene, dass wir eben ein sehr wichtiger Bereich für das Funktionieren des Staates sind und eben nicht nur ein Kostenfaktor. Und vielleicht hat uns im Rückblick da ein bisschen auch dann die Corona-Pandemie geholfen, das Bewusstsein rund um die Bedeutung von Gesundheit mehr in das Frontalien vieler politischer Entscheider zu schieben. Gesundheit ist nicht alles, kennen wir ja den Spruch, aber ohne Gesundheit ist alles eben nichts. Und das haben wir erlebt. Und es ist einfach komplett inakzeptabel, dass aus der ehemaligen Apotheke der Welt, die wir waren, jetzt ein Land geworden ist, das jeden Tag mit, im Moment, ich glaube, heute sind wir ziemlich genau auf 500 Lieferengpässen, die noch zum Glück nicht alle Versorgungsengpässe sind, das aber dann schnell werden können, dass wir uns nicht erlauben, hier vor Ort Bedingungen zu kreieren, die es für unsere Unternehmen, die ja in ganz weiten Teilen auch mittelständisch sind, das darf man nicht vergessen, attraktiv genug machen, auskömmlich genug machen, dass man hier weiterhin die gesamte Wertschöpfungskette auch behält. Also von Entwicklung, Forschung, Produktion bis hin zu Vertrieb. Das ist ja gebrochen, dieses Modell. Das funktioniert so nicht mehr. Und ich glaube, das ist so inzwischen jetzt dann doch angekommen in der Politik, dass man sich um unseren Sektor mehr kümmern muss. Wir haben ja alle uns sehr gefreut, dass wir dann Ende letzten Jahres BPI und VfA dann geschafft haben, ins Kanzleramt zu kommen. Und da auch klar mitprägen konnten die Pharmastrategie der Bundesregierung. Das erste Gesetz, was jetzt tangibel quasi zur Verfügung steht und daraus resultiert ja das Medizinforschungsgesetz. Das ist ein großer Schritt. Das wäre vor 3-4 Jahren definitiv nicht vorstellbar gewesen, dass so etwas von einer Bundesregierung kommt. Aber es fehlen natürlich noch viele weitere Schritte. Also, will sagen, wir brauchen Rahmenbedingungen, wir brauchen weniger Überregulierung und wir brauchen das Bewusstsein, dass Gesundheitsversorgung nicht nur Kosten produziert, sondern eine Investition in den Standort ist. Es gibt nicht so viele Branchen, die auch volkswirtschaftlich diesen großen Nutzen haben. Nicht nur im Sinne von wir verhindern Krankheiten und erhöhen Produktivität, sondern es sind alles sehr, sehr attraktive Arbeitsplätze, die unsere Industrie bietet. Hinter jedem Arbeitsplatz, den hier ein forschendes, produzierendes Pharmaunternehmen hat, hängen ganze Industrien dahinter und das lohnt sich. Und ich glaube, das hat sich so langsam jetzt etabliert und verfestigt in den Köpfen der Politik. Wir wollen und können sicher mit Fug und Recht in Anspruch haben, dass wir so the next big thing werden. Also was vielleicht bis vor wenigen Jahren noch die Autoindustrie war und es sicher nicht mehr ist, das wäre sicherlich etwas, was mir vorschwebt, dass wir als gesundheitsversorgende Industrie, Pharma, Medizintechnik und, sowas wie eine Leitindustrie in Deutschland, in Europa werden. Wir haben gute Chancen aufgrund einfach einer immer noch relativ guten Gesundheitsversorgung. Die könnte besser sein, aber wir haben noch viele infrastrukturelle Vorteile. Wir haben im Moment noch herausragende Akademie, Forschung, Wissenschaft hier. Wir können das und wir könnten das noch besser. Und das ist das, worauf wir uns auch fokussieren möchten.
Und ich darf hier vielleicht ergänzen, dass die Pharmabranche eben nicht nur aus den Großunternehmen besteht, sondern zu weiten Teilen aus mittelständischen Unternehmen, Familienbetrieben wie auch Engelhardt, die einen ganz wichtigen Stellenwert auch haben.
Absolut richtig. 92% der Erwerbstätigen in der pharmazeutischen Industrie arbeiten in KMUs. Die Großen haben wir auch, sind auch wichtig, aber die sind nicht standortabhängig. Aber gerade eine Engelhardt und viele andere Unternehmen mit einer langen familiären Tradition hier sind tolle Arbeitgeber, perfekte Arbeitgeber und möchten hier an diesem Standort bleiben und wollen hier aktiv das Leben gestalten und forschen und Produkte weiterentwickeln und einfach Gesundheitsdienstleistungen erbringen. Und das braucht aber natürlich einen Nährboden, auf dem das funktionieren kann. Und da hat man tatsächlich, man muss sagen, jahrzehntelang überhaupt nicht daran gedacht. Und es gab Gesundheitsminister vor Herrn Lauterbach, die gesagt haben, ist mir doch egal, wo die Pille herkommt, Hauptsache billig.
Sie haben gerade von der Mitgliederversammlung gesprochen. Sie hatten als Gast und Hauptredner den Gesundheitsminister und den Bundeswirtschaftsminister. Das zeigt ja auch den BPI-Stellenwert und den Einfluss, den Sie haben. Wie ist Ihr Kontakt ins Wirtschaftsministerium und auch zum Gesundheitsminister? Sind ja beide sehr, sehr aktive Bundesminister.
Ja, der ist gut. Also wir kennen uns jeweils inzwischen auch persönlich und schätzen uns. Und das heißt nicht, dass wir immer der gleichen Meinung sind. Also das bezieht sich jetzt sowohl auf Herrn Habeck als auch auf Herrn Lauterbach. Herr Lauterbach und ich verabreden uns ja sogar schon inzwischen bei Markus Lanz, wenn es ist.
Ja, die habe ich gesehen, ja.
Und also es ergibt sich ja schon aus der Sache heraus, dass wir natürlich auch nicht immer nur einer Meinung sind. Das ist ganz klar. Aber es ist einfach wichtig, dass man eine Vertrauensbasis hat, sich kennt und weiß, dass man miteinander konstruktiv Dinge angehen kann. Auch mir, auch uns ist klar, dass die Politik natürlich auch nicht immer das umsetzen kann, was wir uns wünschen, weil sie dann irgendwie Interessenkonflikte woanders entdecken vielleicht. Aber das ist schon, ich würde sagen, eine tragfähige Beziehung. Ich wünsche mir noch mehr Output für unsere Industrie, aber als erstes muss man ja erstmal genau dieses Vertrauen und diese Gesprächsbasis haben. Beispiel, wir sind ja auch sehr aktiv seit 2 Jahren an dem BMWK Dialog rund um die Gesundheitsthemen. Das war ja auch etwas, was doch deutlich auch die Pharmastrategie der Bundesregierung getriggert hat. Herr Habeck hat auch erkannt, wie viel Nährwert darin besteht, für ihn jetzt auch Unternehmen zu besuchen und sich vor Ort ein Bild zu machen. Eilt von Spatenstich zu Spatenstich. Wir würden uns dann noch viel mehr Spatenstiche wünschen, klarerweise. Aber wir kennen uns, wir kennen unsere Positionen. Wir haben, glaube ich, eine gute Arbeitsbeziehung, die uns offen unsere Punkte diskutieren lässt, in vielen Punkten auch Einigkeit erzielt, schon auch gerade mit Herrn Lauterbach. Das heißt nicht, dass wir immer zufrieden sind mit allem, was dann letztendlich aus dem BMG kommt. Aber das ist eine sehr vernünftige und eine sehr stabile Basis. Und Sie haben das ja ganz richtig gesagt. Also normalerweise schafft das kein Verband, zwei Bundesminister und noch an einem Abend und dann noch den Oppositionschef am nächsten Morgen auf unsere Hauptversammlung einzuladen. Und die kommen dann auch. Es ist alleine technisch aus Sicherheitsgründen schon schwierig. Also sie ist eine höchste Sicherheitsstufe jeweils. Aber wir haben das hinbekommen und das gelingt normalerweise nicht. Und das wurde auch gesehen in Berlin. Und es zeigt aber auch wirklich, dass wir da als BPI mit Sicherheit die Tür am weitesten aufbekommen.
Sie strecken Ihre Fühle ja nicht nur Richtung der aktuellen Regierung aus, Sie haben es gerade erwähnt, sondern Sie pflegen auch Kontakte zur Opposition. Die Opposition kann jeden Tag die Regierung übernehmen. Wie beurteilen Sie insgesamt die Ampelregierung derzeit? Friedrich Merz ist jetzt der Kanzlerkandidat. Wie gesagt, Sie kennen ihn, Sie haben Kontakte zu ihm. Meinen Sie, die Regierung hält bis zur regulären Bundestagswahl im September 2025 durch?
Es ist nicht ganz einfach, da eine Prognose zu geben. Meine persönliche Vermutung oder Einschätzung wäre, ich glaube, sie hält durch. Also ich glaube, die gegenwärtige Schwäche in der Wählergunst, insbesondere der FDP und auch der Grünen, kettet sie quasi schon in die Ampel hinein. Danach wird es definitiv nicht besser. Ich sollte möglicherweise an der Stelle gar nicht mich zu sehr bundespolitisch äußern. Was ich aber sagen kann, glaube ich, und auch denke, ist, dass sicherlich nicht alles so schlecht ist, wie es wahrgenommen wird. Das glaube ich schon. Ehrlicherweise hatte ich auch eine gewisse Hoffnung, dass wir, als wir die Bundestagswahl vor 2 Jahren hatten, dass das auch eine Chance ist, wenn man ein so breites Spektrum in einer Regierung abbildet, in der Hoffnung, dass wenn die das gut orchestrieren, man vielleicht für alle Bereiche viel erreichen kann. Das hat sich ja leider nicht so richtig bewahrheitet. Und aus unternehmerischer Sicht muss man sagen, bleibt aber diese Regierung weit hinter den Möglichkeiten und hinter den Anfordernissen zurück. Also wir sehen einfach nichts in der gesamten Legislatur, was uns unternehmerisch irgendwie motivieren könnte, den Standort Deutschland zu stärken. Also wir haben die letzte Unternehmenssteuerreform, glaube ich, 2008 gehabt. Wir reden über Deregulierung und über Bürokratieabbau, schaffen das aber noch nicht vehement genug. Und wenn ich einigen Diskussionen zuhöre, dann kommt für mich immer noch so der Eindruck herüber, dass noch nicht bei allen, die da mit diskutieren in der Regierung, die Einsicht gereift ist, dass man Geld erst dann ausgeben und verteilen kann, wenn man es vorher verdient hat. Also ich glaube, wir sind da zu wenig deregulatorisch, liberal, marktwirtschaftlich orientiert unterwegs. Ich glaube, da müssen wir einiges machen und die anderen Themen, die jetzt auch diese Wahlergebnisse wahrscheinlich in Teilen erklären, sind mit Sicherheit zumindest nicht so kommuniziert, dass die Bevölkerung dann denken würde, die haben das im Griff. Der Eindruck entsteht jetzt gerade leider nicht und das wäre wichtig.
Lassen Sie uns noch kurz ein paar Themen aus der Bundespolitik aufgreifen, skizzieren. Sie haben es erwähnt, das Lieferkettenengpassgesetz, das war jetzt nicht so durchschlagend. Für uns, gerade als Engelhardt, sind natürlich die Zielgruppen Apotheker, Ärzte, PTAs ganz entscheidend. Und derzeit ist ja in aller Munde das Apothekenreformgesetz, das sich doch etwas schleppend in den Beratungen verhält und sollte schon viel schneller eigentlich in die Regierung und ins Parlament kommen. Was ist aus Ihrer Sicht notwendig? Die Apotheken sind ganz wichtige Player auch für uns, für die Pharmabranche. Was ist zu tun, um auch das Apothekensterben aufzuhalten? Was ist zu tun von Seiten der Politik, um unsere Partner, die Apotheken, zu stärken?
Ich kann das nur unterstreichen. Medikamente sind erklärungsbedürftige Produkte und die brauchen fachliche Betreuung. Und wir haben mit Apotheken in Deutschland, glaube ich, da eine sehr, sehr schöne Instanz, die sich über Jahrhunderte ja auch etabliert hat. Und wir halten Apotheken vor Ort für unverzichtbar und sind da sehr, sehr klar. Apotheke Light, glauben wir, führt, wenn man nicht drauf aufpasst, zu Arzneimittelversorgung Light. Wir wissen, was das in anderen Märkten schon bedeutet hat, in anderen Ländern schon bedeutet hat, wenn alles liberalisiert wird. Also schauen Sie sich an in den USA, wo im Prinzip Arzneimittelversorgung über Drogeriemärkte erfolgt, ohne eben diese Betreuung. Und ich kann die Apotheker sehr verstehen, dass sie mit diesem Gesetzentwurf nicht leben können. Und im Grunde genommen, wahrscheinlich sind zurzeit alle, also das kleine Glück im großen Unglück, auch ein bisschen einverstanden damit, dass wir da noch nicht weiter sind mit der Apothekenreformgesetzgebung. Kein Deal ist besser als ein schlechter Deal in dem Fall. Und ich verstehe schon die Idee und die Konzeption, die Minister Lauterbach dahinter verfolgt. An der Stelle, glaube ich, ist es aber vielleicht auch mal nicht der richtige Weg. Man muss sich ja immer überlegen, was sind dann die Konsequenzen, was sind die Spätfolgen, wenn man die so angedachte Reform macht. Mein Rat an die Apotheker ist aber auch, bemüht euch, euren Nutzen noch klarer zu kommunizieren und immer nur zu sagen, wir brauchen für diese Leistung mehr Geld, scheint politisch so nicht zu verfangen momentan. Und ich bringe auch immer gerne das Beispiel meines Haus- und Hofapothekers in meinem Heimatdorf, der wirklich quasi faktisch ein Gesundheitszentrum ist. Also die Menschen in meinem Herkunftsdorf gehen extrem gerne in die Apotheke, weil sie wissen, da sind viele alte Leute, die wissen, da haben sie quasi barrierefrei mit niedrigen Schwellen im wahrsten Sinne des Wortes immer schnell medizinischen Rat und Tat. Die können sich da mal schnell ihren Blutdruck messen lassen, ohne jetzt jedes Mal dann in die ärztliche Praxis zu laufen. Also sie haben eine unfassbar wichtige Rolle in der Medikamentenversorgung, die Apotheken, aber auch in der, ich nenne es mal, fast psychosozialen Betreuung der Patienten. Sie können helfen, das System zu entlasten.
Aber vielleicht fehlt ja auch für die Apotheker die Stimme im Parlament. Ich habe mal geschaut. Wissen Sie, wie viele Apotheker im Deutschen Bundestag sitzen?
Überhaupt jemand? 3, glaube ich. Ne?
Gar keiner mehr. Ja. Der letzte ist durch die Nachwahl rausgeflogen. Also wir haben mehr Bundestagsabgeordnete ohne Berufsabschluss oder Ausbildung. Davon haben wir 10. Aber wir haben nicht einen einzigen Apotheker im Parlament sitzen. Ein großes Defizit.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Und ich glaube, die größte Berufsgruppe, wenn ich das an dieser Stelle so sagen darf, ist die Berufsgruppe der ehemals Studierenden ohne Studienabschluss.
Ich sehe schon, ich spreche mit einem echten Politprofi, dazu noch ein Gesundheitsprofi. Ich glaube, wir könnten über viele Themen in der Gesundheitspolitik sprechen. Dazu reicht die Zeit leider nicht. Was ich herausgehört habe, das freut uns von Engelhardt, weil wir es auch sind. Ich sehe den BPI auch als Fürsprecher für die Apotheken und für alle wichtigen Player im Gesundheitswesen. Und das ist auch unser Anliegen bei Engelhardt.
Definitiv. Und auch die Abta und generell die Apotheker sind beispielsweise auch aktiv bei unserem Tag der Gesundheitsversorgung. Wir wissen, dass wir die Themen nur selber lösen können und gemeinsam lösen können. Tatsächlich glauben wir auch, ist das unsere Verantwortung als diejenigen, die jetzt in diesen Bereichen Verantwortung haben, aus dem System heraus dafür Sorge zu tragen, dass wir möglichst die richtigen Entscheidungen treffen. Und es ist sicherlich nicht die richtige Entscheidung, die Apotheken jetzt zu schwächen.
Kommen wir zu unserer Schlussfrage. Engelhardt hat einen Claim, der für uns die Grundlage unserer Arbeit ist.
Engelhardt, Gesundheit bedeutet die Welt für uns.
Was bedeutet Gesundheit Ihnen?
Das ist ein wunderschöner, sehr relevanter Claim und wir haben das gemeinsam. Also auch für mich bedeutet Gesundheit tatsächlich die Welt. Man merkt das leider immer erst, was einem die Gesundheit bedeutet, wenn sie dann mal nicht mehr da ist. Ich persönlich finde, wie gesagt, es gibt nichts Relevanteres und nichts Erfüllenderes, als für die Gesundheit und die Verbesserung der Gesundheitsversorgung zu arbeiten. Deswegen bin ich mal Arzt geworden. Deswegen habe ich dann irgendwann mal entdeckt, dass ich vielleicht mehr erreichen kann, als viele Patienten Tag für Tag in der Klinik zu behandeln, wenn ich irgendwie mich in die Industrie verändere. Da habe ich natürlich noch viel mehr Impact möglicherweise, vielleicht nicht für den einzelnen Patienten, aber für die Gesundheit generell. So war zumindest meine Annahme, aber ich glaube, so ist es auch. Das ist auch der Grund, warum ich eben dann doch kein Autoschrauber geworden bin oder Hubschrauberpilot. Da will ich dran arbeiten. Und für mich ist das entscheidend. Und das gilt natürlich besonders auch natürlich für mein enges Umfeld, Familie und Freunde. Das bedeutet mir die Welt und dass die und ja möglichst alle möglichst gesund bleiben und dass wir gemeinsam schaffen, Krankheiten zu bekämpfen, die wir heute noch nicht bekämpfen können. Das ist mehr wert als, ich glaube, alles andere im Leben.
Ich sage vielen Dank, lieber Herr Dr. Joachimsen. Es macht richtig Spaß, mit Ihnen über Politik und Verbandsarbeit zu sprechen. Ich hoffe, wir können das fortsetzen, wenn wir uns wieder in Berlin begegnen. Ich freue mich darauf und sage herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Das machen wir, Arnefeld. Ich habe es auch sehr genossen und wir setzen das fort. Vielen lieben Dank. Alles Gute.
Danke.
Gesundheit bedeutet die Welt für uns. Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast. Der Podcast für Gesundheitsmacher. Jetzt die Glocke drücken und keine Folge verpassen. Ein All Ears on You Original Podcast.